Ich möchte ein Gebet sprechen zum Beginn. Vater im Himmel, wir wollen hören, rede du. Liebe Gemeinde, auch von mir ein herzliches Willkommen, auch an diejenigen, die online zu Hause das ganze Geschehen hier verfolgen. Heute feiern wir das Trinitatisfest zur Ehre des dreieinigen Gottes. Es steht im Zusammenhang mit den beiden vorangegangenen Festen. Quizfrage: Welche Feste waren das? Die zwei Feste, die wir zuletzt hatten im Kirchenjahr. Eben höre ich Ostern. Jawohl. Ostern. An Ostern erinnern wir uns an den Kreuzestod Jesu und vor allem an seine Auferstehung. Und 50 Tage nach Ostern, also heute vor einer Woche, Pfingsten. An Pfingsten erinnern wir uns an die Ausgießung des Heiligen Geistes. Trinitatis als ein Fest in dieser Reihe ist uns irgendwie gar nicht so recht bewusst und es verschwindet in unserem Bewusstsein geradezu, geht im Pfingsturlaub ein bisschen unter. Oder es erscheint uns zumindest doch nicht als so wichtig im Vergleich zu Ostern und Pfingsten. Dabei ist die Dreieinigkeit Gottes doch eigentlich eine Grundlage dafür, dass wir überhaupt Pfingsten feiern können. Wie könnten wir Pfingsten feiern, wenn unser Gott nicht der dreieinige Gott wäre? Der Vater, der alles erschaffen hat, was ist? Der Gott, der als Gottsohn Mensch wurde und als Wort an der Schöpfung beteiligt war, erinnern wir uns an Kapitel 1 im Johannesevangelium, und Gott, der Heilige Geist, der an Pfingsten zu uns gekommen ist, um die Weisung zum Leben, die Gott uns in seinen Geboten gegeben hat, in unsere Herzen zu schreiben, der uns in unserem unvollkommenen Beten vor Gott als unser Anwalt und Fürsprecher vertritt, gerade auch in Situationen, in denen uns die Worte fehlen. Und ich denke, jeder von uns hat schon solche Situationen in seinem Leben erfahren. Diesem Gott zum Lob formuliert Paulus im heutigen Predigttext einen Hymnus. Also ich selber kann ja kein Griechisch, aber ich habe mir sagen lassen, beziehungsweise habe das gelesen, dass das eine hymnische Sprache ist. Einen Hymnus, und er fordert die Gemeinde und damit auch uns dazu auf, in dieses Lob Gottes einzustimmen. Aber passt das in unsere Zeit? In eine Zeit des Krieges und des Schreckens? Passt das in eine Situation, in der vieles, was uns seit langem als selbstverständlich und sicher erschien, einfach wegbricht? Paulus war in einer ganz ähnlichen Situation. Viele seiner Volksgenossen wollten von Jesus nichts wissen. Und deshalb fragt er im ersten Vers unseres Kapitel 11, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Paulus formuliert dieses Lob des unbegreiflichen Gottes in einem ganz bewussten Kontrast zur Erfahrung menschlichen Versagens, im Kontrast zur Begrenztheit und Vorläufigkeit irdischen Lebens, Glaubens und Denkens. Paulus ist sich sicher, dass Gott Israel letzten Endes erretten wird, ganz Israel. Aber wie das gehen soll, hat er keine Vorstellung. zu hoch und zu unbegreiflich sind die Wege Gottes. Umso mehr ist der unbegreifliche Gott zu loben und zu preisen. Schauen wir uns also den heutigen Predigttext näher an. Ich lese aus Römer 11 die Verse 33 bis 36. O welch eine Tiefe des Reichtums beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm zurückgeben müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Schauen wir uns den Hymnus mal ein bisschen näher an, so seine Struktur. Zunächst rühmt Paulus dreifach die Tiefe Gottes. Reichtum, Weisheit und Erkenntnis sind ihm vor Augen. Im Luthertext war nach Reichtum dieses Wort beides. Das ist eine Hinzufügung des Übersetzers. Im griechischen Text steht da das Wort beides gar nicht. Reichtum, Weisheit und Erkenntnis sind die Eigenschaften Gottes, die Paulus hier rühmt. Und die stehen gewissermaßen gleichberechtigt nebeneinander. In der Einheitsübersetzung ist das deshalb so übersetzt: O Tiefe des Reichtums der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Und dann weiter: Wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Reichtum, Weisheit und Erkenntnis als zu rühmende Eigenschaften Gottes, dessen Wege und Entscheidungen wir oft genug nicht verstehen, die unerforschlich und unergründlich sind. Paulus entfaltet dann der Reihe nach diese drei Eigenschaften und er fängt mit der an, die er als letztes genannt hat. Erkenntnis Gottes, also es geht nicht um unsere Erkenntnis von Gott, sondern es geht um die Erkenntnis, die Gott hat von allem, was ist, auch von uns. Und dabei gilt, Gottes Erkenntnis ist unergründlich tiefgehend, auch seine Erkenntnis unseres, ja, uns selbst oft genug unbegreiflichen Wesens. Du weißt ja, wie ich's meine, sagt der Psalmbeter, nachdem er Gott aufgefordert hat, seine des Beters Absichten zu erforschen. Die Erkenntnis Gottes ist so tief, so unerforschlich, so unbegreiflich, dass sie alle Grenzen unseres menschlichen Verstandes sprengt. Unbegreiflich und unerforschlich ist das aus seiner Erkenntnis resultierende Handeln. Kein Mensch hat je die Tiefe der Gedanken Gottes ergründen oder gar sein Ratgeber sein können. So hat es schon der Prophet Jesaja in Jesaja 40, Vers 13 formuliert. Im Kapitel 40 des Jesaja-Buches illustriert der Prophet den Größenunterschied zwischen Gott und Mensch. Wir Menschen machen doch oft genug die Erfahrung, dass wir irgendwann mit unserer Weisheit am Ende sind. Wer in die Tiefe forscht, wird feststellen, je tiefer man kommt, desto mehr Tiefen tun sich auf. In der Physik zum Beispiel hat man feststellen müssen, dass mit jeder beantworteten Frage sich neue Fragen auftun. Dass also die weißen Flecken auf der Landschaft, auf der Landkarte des Wissens keineswegs immer kleiner wurde, wie man früher dachte, sondern im Gegenteil, die wurden und werden größer und größer. Jesaja sieht, wie Gott das kleine und zerstreute Volk Israel wieder sammelt und am Ende sogar alle Völker zum Berg Zion zusammenführt. Darüber kann der Prophet nur staunen und Gott loben. Denn die Knechtschaft hat ein Ende. So ist seine Botschaft an sein Volk, das sich zu diesem Zeitpunkt noch in der Gefangenschaft in Babylon befindet, zum Großteil. Vieles, was zur Zeit Jesajas noch unglaubliche Verheißung war, ist inzwischen längst Wirklichkeit geworden. Israel kam aus der Gefangenschaft zurück und durch Jesus ist Jerusalem Ausgangsort eines viel größeren Volkes Gottes geworden, das tatsächlich alle Völker erreicht hat. Mit einem Zitat aus Hiob rühmt Paulus den Reichtum Gottes. Wie kommt Paulus dazu, ausgerechnet aus diesem Buch einen Beitrag zu nehmen zum Lob Gottes? Ist Hiob nicht das Beispiel für das größte Elend überhaupt und das schlimmste Schicksal? Wurde Hiob nicht alles genommen? Gerade diese Erfahrung aber führt ihn zur Erkenntnis der Größe und Macht Gottes. Aller menschliche Besitz ist vergänglich. Alle Beziehungen enden mit dem Tod. Auch unsere Gesundheit liegt letztlich nicht in unserer Hand. Auch wenn wir schon ein bisschen was dazu beitragen können durch gesundes Leben. Aber jederzeit kann es uns treffen. Mit allem, mit buchstäblich allem, sind wir in der Hand Gottes. Das ist ernüchternd. Aber für den Glauben ist es ein Schlüssel zur Erkenntnis der Größe Gottes und damit zum Vertrauen auf ihn. Hiob hat das erlebt, indem er alles verlor. Ihm ist am Ende aus der Klage heraus nur dieses Vertrauen geblieben. Die Geschichte Hiobs zeigt, dass Gott nicht auf uns Menschen angewiesen ist. Kein Mensch kann Gott etwas bringen, was er, Gott, braucht. Nichts, was Menschen tun, könnte Gott in eine Verpflichtung der Menschen gegenüber bringen. Paulus nimmt das als Grund zum Lob des Reichtums Gottes. Der Hymnus schließt mit einer Allmachtsformel, wie sie sowohl inner- als auch außerbiblisch ähnlich vorkommt. Oft, vor allem in den außerbiblischen Parallelen, klingt es aber so, dass alles Gott ist. Paulus aber verbreitet keinen Pantheismus. Nicht alles ist Gott, sondern alles ist durch Gott, von ihm her und zu ihm hin. Gott ist nicht identisch mit seiner Schöpfung. Gleichzeitig zeigt Paulus auf, dass die Schöpfung von einem Ursprung her zu einem Ziel kommt, das Gott gesetzt hat. Wie man sieht, ist die Struktur des Hymnus von einer mehrfachen Dreiheit geprägt. Passt insofern ganz gut zum heutigen Trinitatisfest. Vielleicht denkt sich der eine oder die andere jetzt, zur Problematik der Trinitätslehre hat er jetzt ja gar nichts gesagt. Wie ist denn das nun mit der Dreieinigkeit Gottes? Ist es nicht unlogisch, dass einer drei sein soll und drei einer? Und außerdem, das steht doch so gar nicht in der Bibel drin. Zunächst das Rätsel der Trinität werden wir heute sicher nicht lösen. Da haben viele wesentlich schlauere Menschen ganze Bibliotheken drüber geschrieben und sind darüber dem Geheimnis trotzdem nicht auf den Grund gekommen. Nur ein paar Bemerkungen dazu. In der Tat, die Trinitätslehre ist in der Bibel allenfalls an ein paar Stellen angedeutet. Wenn Jesus zum Beispiel davon spricht, dass der Vater und er, Jesus, eins seien, könnte man daraus schließen, dass da wohl mindestens zwei eins sind. Und es gibt noch eine Reihe weiterer Stellen. Und ja, nach unserer menschlichen Logik, wie sie schon Aristoteles formuliert hat, ist das mit der Trinität irgendwie unlogisch und geht auch mathematisch nicht auf. Eins ist gleich drei. Jeder, selbst mit gering ausgeprägten mathematischen Kompetenzen, wird da zu Recht sagen: falsch. Aber wo steht es eigentlich geschrieben, dass der unendliche, unergründliche, unerforschliche Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, mit unserer begrenzten menschlichen Logik, mit unserem begrenzten menschlichen Verstand fassbar sein muss? Ist bei der Forderung, dass Gott logisch sein müsse, nicht menschliche Hybris, das heißt Hochmut, im Spiel? Das bedeutet doch, ich bin mit meiner Logik der Maßstab, an dem Gott sich messen lassen muss. Paulus jedenfalls staunt, ob der Tiefe sowohl des Reichtums wie der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Diesem Gott traut er auch zu, am Ende alle offenen Fragen der Geschichte positiv zu beantworten. Welch ein Trostwort für alle, die in Gefangenschaft leben oder im Krieg. Denken wir zum Beispiel an unsere Glaubensgeschwister in Nordkorea oder auch an das aktuelle Geschehen in der Ukraine oder in Syrien oder an welchen Kriegsschauplatz dieser Welt wir immer denken wollen. Wie daraus noch etwas Gutes werden soll, können wir uns doch schlichtweg gar nicht vorstellen. Aber wie unerforschlich sind die Wege Gottes. Paulus will uns ins Staunen führen über den dreieinigen Gott. Seit Jesus Christus hat das Volk Gottes immer wieder Gott in drei voneinander unterscheidbaren Offenbarungen erfahren. Erstens die Erfahrung der Welt als Schöpfung, die von irgendwoher kommt und von nichts anderem als von Gott kommen kann. Und zweitens hat das Volk Gottes die Offenbarung von Gott in Jesus Christus erlebt. Auf den ersten Blick passen diese beiden Erfahrungen nicht so ohne weiteres in eines zusammen. Und doch ist in beidem Gott selbst offenbar. Und drittens erlebt das Volk Gottes schließlich bis heute die Wirkungen Gottes durch seinen Heiligen Geist an sich selbst, wie er uns begabt und belebt. Wer glaubt, erlebt eine Wirklichkeit, die nur Gottes Geist erschließen kann. Wenn es anders wäre, wüssten alle Menschen davon und würden glauben. Ohne den Heiligen Geist ist es allenfalls eine vage Ahnung, vielleicht eine Sehnsucht tief in mir, tief in uns. Der Heilige Geist aber schenkt uns die Gewissheit. Auch hier ist Gott selbst am Werk. In dreierlei Grunderfahrungen Gott in eins zu denken, ist durch die Formulierung der Dreieinigkeit Gottes gelungen. Bis heute ist diese Formulierung unübertroffen, auch wenn sie wiederum neue Fragen aufwirft. Aber die Erkenntnis des Paulus ist die, Da, wo neue Fragen aufgeworfen werden, da tun sich neue Tiefen des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes auf und damit ein immer wieder neuer Anlass, ihn zu loben und zu preisen. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen.